Gelobt sei der Herr. Liebe Geschwister, für heute war zu lesen Johannes 13 bis inklusive Johannes Kapitel 16. Und ich möchte mit Gottes Hilfe einen kurzen Überblick, eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was gelesen wurde. Ich möchte am Anfang einen Vers aus dem Johannesevangelium Kapitel 20 lesen. Was eigentlich der Grund war, warum der Bruder diesen Brief geschrieben hat, 20 mit 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, also dass wir glauben, dass Jesus der Messias ist und der Sohn Gottes ist. Also dass wir glauben durch diesen Brief, dass Jesus wirklich der von Gott versprochene Messias ist und dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Nun, es sind vielleicht so 60 Jahre vergangen nach dem Pfingsttag, als unser Bruder Johannes, der Apostel, diesen Brief geschrieben hat. Und ich weiß nicht, was da für Zeiten waren, aber kann sein und wahrscheinlich, dass noch immer gezweifelt haben, ist er wirklich der, der versprochen war? Ist er wirklich der Messias? Und ich denke mir so, dass Johannes so gesessen ist und wenn wir in 1. Johannes schauen und die ersten vier Verse dort lesen in 1. Johannesbrief, dann sind es genau diese Gedanken. Johannes muss da gesessen sein und sich gedacht haben, Leute, wenn ihr damals mit uns gewesen wärt, wenn ihr gesehen hättet, was wir gesehen haben, wenn ihr diesen Mann, diesen unglaublichen Mann angegriffen hättet, ihr würdet nicht mehr so denken. Und ich glaube, wir können alle sagen, dass es dem Heiligen Geist und unserem Bruder Johannes gefallen hat, einfach diese Worte da niederzuschreiben. Die ersten 12 Kapitel, die decken Jahre ab, und dann von 13 bis zur Kreuzigung kann man sagen, es sind Stunden. Und Johannes geht her und schreibt einfach, wie unglaublich es für ihn war, wie sehr man die Berufung bzw. sehen kann, dass Jesus hier wirklich der von Gott versprochene Retter ist. In diesem Evangelium steht es nicht drinnen in Johannes 13, aber man kann die anderen Evangelien vergleichen. Und wisst ihr, es steht hier zum Beispiel nichts drinnen über Brot und Wein. Es steht hier nichts drinnen, dass der Herr zwei Jünger gesandt hat, dass sie diesen Raum vorbereiten, ihr wisst. Und in Lukas 22 steht, dass die Jünger an diesem Abend, wie sie beieinander gesessen sind, gestritten haben. Über was? Sie haben geredet und gestritten, wer nicht von ihnen der Beste, der Größte ist. Und ich denke mir, Johannes wollte das hier herausheben. Diesen Moment, wo sie es wahrscheinlich nicht verstanden haben, aber unser guter Herr dann aufgestanden ist und so wie es hier steht, 13 mit Vers 2, und während des Mahls, als schon der Teufel im Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Vers 3, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war, zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf. Und der Herr ist dort aufgestanden und hat angefangen, ihnen zu dienen, ihnen die Füße zu waschen. Und sie haben es nicht verstanden. Ich denke mir, da war ein riesengroßes Fragezeichen im Raum. Und der ist zu jedem hingegangen, auch zu Judas, und hat jedem die Füße gewaschen. Und wenn wir jetzt so hinschauen und uns denken, was ist da so besonders? Aber sind wir uns mal ehrlich, ist es leichter, sich selbst zu beherrschen oder über andere zu herrschen, sie so zu unterdrücken oder sich selbst zusammenzureißen, einmal zu schweigen, wenn man irgendwie unterdrückt wird oder einfach rauszulassen, den ganzen Zorn. Wisst ihr, der Heilige Geist wollte uns hier wahrscheinlich in diesem zeigen, dass Jesus wirklich der Knecht ist, der in Jesaja 42, in Jesaja 49, in Jesaja 53, dort wird über den Knecht des Herrn gesprochen und hier sehen wir genau das. Und Jesus sagt hier am Schluss von Vers 12, versteht ihr, was ich euch getan habe? Versteht ihr es, dass es schwerer ist, sich zu beugen? Ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es mit Recht. Jesus war wirklich der von Gott Versprochene. Und wenn wir dann weitergehen, die Verse, wir lesen oftmals so leicht über alles drüber, über die Worte, die der Herr sagt und denken nicht einmal nach. Und ich sehe mich hier auch inbegriffen. Weil ich denke, wir müssen uns dann denken, wer kann solche Worte sagen? Wer darf sagen, ja, ich werde am Schluss der Tage die Toten auferwecken und werde sie richten? Wer darf sagen, so wie es hier dann steht, Vers 16, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Und weiter sagt er dann in Vers 20, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das sind Worte mit Autorität. Und hier können wir eigentlich schon erkennen, dass uns der Heilige Geist hier zeigen wollte, Jesus ist der versprochene Sohn Gottes. Aber auch weiter, Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Und der nächste Vers sagt gleich, dass er im Geist erschüttert wurde. Und was hat er gesagt? Er hat gewusst, dass Judas ihn verraten wird. Er hat gewusst, dass jemand am Tisch sitzt, und er wusste, dass die alte Schlange jemanden eingezischelt hat, dass er ihn verraten soll. Wisst ihr, ich habe mir das so gedacht, wenn wir in Kapitel 12 lesen, ich dachte mir, Judas ist ein bisschen beleidigt gewesen. Der war so halb Welt, halb Jesus, ein bisschen Geldliebe, ein bisschen mit Jesus. Aber wenn wir die Evangelien vergleichen und in Johannes 12 zum Beispiel lesen, dort ist auch die Rede, dass eine Frau kommt, wisst ihr, dieses Öl mit 300 Denaren und es auf Jesus ausgießt, und der Judas wollte das eigentlich nicht, weil der wollte dieses Geld. Wisst ihr, 300 Denare ist 300 Tage arbeiten gehen und dann dieses Geld sparen. Geh mal 300 Tage arbeiten von 8 bis um 4 und gib nichts davon aus. Das ist eine Menge Geld, das ist ein Jahreslohn. Und Jesus hat gesagt, nein, passt, sie hat es für meinen Tod ausgegossen. Und ich dachte mir, da war er ein bisschen beleidigt und dann ist er betzen gegangen. Dann ist er in Verraten gegangen. Weil danach können wir gleich lesen, nach Johannes 12, dass er zu den Obersten des Landes, der Priester und so weiter gegangen ist und ihn Jesus verraten hat. Wisst ihr, es kann uns auch passieren, wenn wir uns mit dem Herrn spielen, ein bisschen Welt, ein bisschen Jesus. Der Herr möge uns bewahren. Aber wisst ihr, das Schöne ist, der Herr zeigt uns hier auch, dass es neben dem Herrn nicht nur Menschen gibt, die so dahin und her wackeln, sondern auch, die es ernst meinen. Wir können hier auch durch den Heiligen Geist, der uns hier zeigen möchte, was für ein Herz der Jesus hatte. Zum Beispiel die Verse 31 bis 33. Dieses, der Vater verherrlicht den Sohn und der Sohn verherrlicht den Vater zurück. Ich dachte mir so, das ist das brennende Herz unseres Herrn, dass er einfach Gott geliebt hat und Gott hat ihm gegeben, und mit den Gaben, die der Vater ihm gegeben hat, hat der Herr zurückgegeben. Diese Liebe zu Gott, die der Herr hatte. Und auch dort, wo dann steht, Kinder. Dieser Ausdruck ist eigentlich sehr liebevoll und zeigt genau das, was der Herr hatte. Er hatte nämlich Liebe zu seinen Kindern, zu seinen Jüngern und zum Vater. Und in den nächsten Versen darunter sieht man gleich das, dass unser Bruder Petrus, bevor der Taufe im Heiligen Geist, er hatte auch schon Eifer, aber Eifer ohne Kraft. Und der Jesus hat ihm gesagt, du wirst mich verraten. Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, wie würden wir handeln? Wir würden ihn wahrscheinlich gleich mal blockieren, will mit dem nichts zu tun haben. Aber Jesus geht her, und hier fängt Kapitel 14 an. Er ermutigt sie. Unglaublich. Menschen, die dann davongelaufen sind, der Herr kommt her, weil er solch ein Herz hat, solche Kraft, und ermutigt sie. Und wieder, hier gibt es Worte, über die wir so schnell einfach drüber lesen, wisst ihr? Ich gehe hin und baue euch ein Haus, und wenn ich zurückkomme, dann hole ich euch und nehme euch hin. Wer kann einfach sagen, ja, ich gehe in den Himmel und dann komme ich zurück und nehme euch mit? Hier gibt es dann auch Verse, und ich dachte mir, was ist hier der Zusammenhang? Weil Jesus hat gesagt, ich gehe und ihr wisst, wie ich hingehe und ihr kennt den Weg. Und Thomas sagt dann einfach herausgeschossen, Herr, wir haben keine Ahnung, was ist der Weg? Und Jesus gibt ihnen zuerst eine Antwort, Vers 6, und sagt, ich bin der Weg. Und dann, wenn wir genau schauen, das hat mir der Herr gezeigt, in Vers 7, da steht, wenn ihr mich erkannt hättet. Also, das ist das Problem, weil sie nicht verstanden haben, wer Jesus wirklich ist. Wenn sie gewusst hätten, dass dieser Weg, den sie gehen, das ist ein Lebensstil, ein heiliges Leben, es ist dieser christliche Charakter, den man haben soll, oder anders gesagt, wir müssen mit göttlichem Charakter auf dieser Erde leben. Nicht mit göttlichem Leben in uns, aber unser Verhalten sollte so sein wie das des unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Weg. Und er hat gesagt, wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch den Vater erkannt, dann hättet ihr erkannt, wie er ist. Dann hättet ihr erkannt, wie er gegenüber Geld ist. Dann hättet ihr erkannt, wie er langmütig ist. Und ihr würdet wissen, was der Weg ist. aber sie haben es nicht verstanden, wie so viele Male. Aber der Jesus hat ihnen herausgesagt, weiter dann, glaubt ihr nicht, dass ich und der Vater eins sind? Jesus hat nicht aus seiner göttlichen Kraft selbst herausgelebt, liebe Geschwister, sondern aus dieser Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Und von dort heraus sind diese Werke geflossen. Und er hat gesagt, wir können die gleichen Werke tun. Wir können dieses gleiche Leben haben. Wir können gleiche Frucht bringen. Wir können auch liebevoll sein. Wir können auch vergeben, wenn wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Wisst ihr? Und dann ein so ein Indiz, wo er dort steht, in 14 mit 15, liebt mich und halt meine Gebote. Liebt ihr mich, so halt meine Gebote. Das ist eins der Sachen, die man erkennen kann, wie man erkennen kann, ob wir am Weg sind, ob wir wirklich mit Jesus sind. Halte ich von innen heraus? Fließt es aus mir innerlich heraus? Kann ich vergeben? Kann ich vergessen? Kann ich, weiß ich nicht, in der Arbeit, in der Schule, wenn sie lachen oder so, kann ich das aushalten? Kann ich mit dem Herrn sein? Und eigentlich kann man sagen, keine Chance, Herr. Aber dann ist auch gleichzeitig die Lösung in Vers 16, nämlich der Vater wird euch einen anderen Beistand geben. Und der Heilige Geist zeigt uns hier einfach ein paar Sachen, die der Heilige Geist dann in uns geben wird. Wir sind alle, wir haben dieses, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, dieses Waisenkind-Syndrom. Man fühlt sich ein bisschen beleidigt, man fühlt sich eifersüchtig. Warum darf ich nicht, warum bin ich ausgeschlossen? Wir alle haben ein bisschen was davon. Aber der Herr lässt uns nicht als Waisen zurück, sondern der Heilige Geist produziert diese Frucht in uns und erneuert uns ganz einfach. Und ich bin froh, dass zum Beispiel in 14 dieser letzte Vers dasteht, weil bis hierher waren sie einfach nur zusammen dort in diesem Obergemach und hatten Gemeinschaft. Und dann steht hier, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Und wir wissen von den anderen Evangelien, dass sie dann zum Garten Gethsemane gegangen sind. Und es fängt dann Kapitel 15 an und ich denke nicht, dass der Herr einfach hingegangen ist und sich hingestellt hat und gesagt, ich bin der Weinstock. Ich dachte, das war wahrscheinlich so, sie sind von dort vom Obergemach aufgebrochen und sie haben es nicht verstanden und dann sind sie vielleicht bei einem Weingarten vorbeigegangen und irgendeiner von den Elf hat gesagt, boah, schau dir den Weingarten von Johannan an, dieser dicke Weinstock und wie fruchtig die Trauben sind und der Herr wollte ihnen unbedingt noch lernen, die wichtigsten Punkte des Glaubenslebens. Und er hat sich umgedreht und hat gesagt, Freunde, kommt mal her. Ich bin der wahre Weinstock. Seht ihr diese Reben? Genauso wie diese Reben keine Chance haben zu überleben, so ihr auch nicht. Ihr müsst bei mir bleiben. Ihr müsst an mir dranhängen. Seht ihr diese unfruchtbaren Weintrauben, diese Dornen? Ja. Genauso wird jeder abgeschnitten, der nicht bei mir bleibt. Und was macht man damit? Man lässt es zuerst ein bisschen liegen, das verdorrt und danach nimmt man es und schmeißt es ins Feuer. Es ist eins zu eins das gleiche mit uns und der Bruder hat es vorhin auch erwähnt. Getrennt von dem Herrn können wir nichts tun. Es ist diese Gemeinschaft, aus der einfach alles herausfließt. Und wisst ihr, es gibt dann diese, in unseren Bibeln sind eigentlich so Abschnitte drinnen, zuerst Weinstock und dann kommt dann ab Vers 12 Liebe. Wisst ihr, der Herr hat gesagt, wir müssen einander lieben. Wie so in der Art, Petrus, ab jetzt müsst ihr füreinander da sein. Wenn du jetzt zu viel Zeit hast und der andere dem fehlt, gib ihm. Du hast diese erdlichen Güter und dein Bruder nicht, gib ihm, vergib. Manchmal hat er vielleicht einen schlechten Tag, aber es geht nicht. Aber der Zusammenhang zwischen dem Ganzen ist, wenn wir im Herrn bleiben, dann können wir, nicht wir, sondern dann haben wir es durch den Herrn, diese Frucht, die aus uns herauskommt. Er hat uns gesagt, wir sollen uns lieben. Wir sollen uns lieben, weil in der Welt werden wir sowieso gehasst werden. Warum? Weil wir dem Herrn nachfolgen wollen, weil wir plötzlich nicht mehr mit diesen dummen, unreinen Witzen mitmachen. Man sondert sich ab und denkt sich, ich gehe lieber nicht mit zum Mittagessen und so weiter. Wir werden gehasst, weil sie den Herrn hassen. Aber es gibt auch hier eine Lösung und das ist dann gleichzeitig der Zusammenhang zu dem nächsten Kapitel, die Geschwister, nämlich der Heilige Geist. Zum Beispiel 15 mit 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben und auch ihr werdet Zeugnis geben. Der Heilige Geist bringt das aus uns hervor. Der Heilige Geist lehrt uns, wie wir reden sollen. wie wir uns kleiden sollen, wo wir nicht hingehen sollen. Der Heilige Geist bringt diese Frucht heraus, dass man zum Gebet kommt, dass man überhaupt beten kann. Der Heilige Geist ist es. Und um das geht es auch in diesem Kapitel, denn wir sehen sehr oft, dass hier vorkommt, Geist der Wahrheit, jener, und dann wird sich immer auf dieses jener und Geist der Wahrheit bezogen, mit diesem er. Es ist die ganze Zeit vom Heiligen Geist, der uns vorbereitet auf diese Zeit der Verfolgung, der uns vorbereitet, dass wir Zeugen sein können. Das ist der Zusammenhang, der es da gibt. Und dann kommt da wieder eine Passage, wo der Herr sagt, kurze Zeit bin ich bei euch, 16 mit 16, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, wie nur eine kurze Zeit, ihr werdet mich nicht sehen. Sie haben es wieder nicht verstanden, hin und her geredet. Und der Herr hat es ihnen dann gesagt. Aber der Herr ist nicht hergegangen und hat gesagt, passt auf, ich werde jetzt ausgeliefert, ich werde sterben, aber ich bin nicht tot. Nach ein paar Stunden werde ich mich herabnehmen, in ein Grab legen, aber wie gesagt, ich bin nicht tot. Ich werde dann 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein, so wie Jona im Bauch des Fisches war. Und nach drei Tagen werde ich zu euch kommen in einem neuen Leib. Die hätten es nicht verstanden. Vielmehr hat er ihnen gesagt, was passieren wird. Und dann kommt dieses Gleichnis mit, dass eine Frau, wenn sie gebiert, wenn in ihre Stunde kommt, er hat gesagt, das ist ganz normal, denn ihr liebt mich. Deswegen habt ihr diesen Schmerz. Er hat ihnen nicht gesagt, was sie zu verstehen haben, was passieren wird. Er hat ihnen gesagt, was für einen Zustand sie haben werden und dass dieser Zustand, den sie haben werden, ganz normal ist. Zuerst, so wie bei der Frau, die gebiert, niemand freut sich und hüpft in Jubel. Aber danach kommt die Freude. Liebe Geschwister, wir sehen hier oft, dass die Jünger nicht verstanden haben, was der Herr ihnen gesagt hat. Und wir klagen sie oft an. Wir sagen, die Schwachen. Aber ich frage, wie ist es bei uns? Die hatten nicht eine Kollektion von 66 Büchern bei ihnen am Tisch liegen. Die hatten nicht den Heiligen Geist in sich. Und die hatten nicht die Lehre, beziehungsweise so viel, dass sie es auch verstanden haben, wie wir. Wie werden wir dann eines Tages vorm Herrn stehen? In diesen Kapiteln haben wir die Basics des Glaubenslebens, Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Ohne Heiligen Geist geht's nicht. Und auch wenn euch irgendjemand, wenn uns irgendjemand sagt, es geht auch ohne, lauf ganz schnell weg von dem. Auch wenn uns irgendjemand sagt, na, einmal gerettet, immer gerettet. Ich sage euch ganz ehrlich, was ich davon denke, das ist direkt aus dem Bauch der Hölle heraus. Ich weiß nicht, wie viele Menschen diese Lehre schon verschlungen hat, aber hier steht es ganz eindeutig, wer nicht im Herrn bleibt, wird eines Tages abgeschnitten. Wir haben so viel, sie hatten es nicht. Lass uns einfach das nutzen und unser Leben ernst nehmen und der Herr möge uns segnen. Amen.